fundamental.
Oh, my goodness! Hit that one from the parking lot!
Hey Leute, immer wieder samstags, muss man fast schon sagen, in letzter Zeit.
Ja.
Vom Parkplatz ist zurück, wie gesagt, wieder an einem schönen sonnigen Samstag. Ich bin da, habt ihr schon gehört, Lino hat auch kurz schon Hallo gesagt, jetzt offiziell. Grüß dich, Lino.
Ich grüße dich auch. Yes, es hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen eingeschlichen, dass wir Samstag immer am besten die Zeit finden. Aber hey, warum nicht? Dann habt ihr halt am Wochenende ein bisschen was, kriegt ihr was auf die Ohren.
Eben. Man muss auch echt sagen, es war immer mal abwechselnd, mal war es an deinem Zeitplan gelegen, mal an meinem, aber gut, Samstag scheint es ganz gut zu funktionieren um diese Uhrzeit. Was genau haben wir heute vor? Primär haben wir gesagt, jetzt ist eigentlich nochmal ein guter Zeitpunkt zwischen wann wir es zuletzt gemacht haben und wann es tatsächlich vergeben wird, ja, nochmal auf die Awards zu blicken, um zu gucken, wer denn da in unserer, ja, in unserer Liste oder in unseren Listen, besser gesagt, vorne liegt und aus welchen Gründen. Und vielleicht, warum Lino jemand anderen hat als ich, kann ja gut möglich sein bei manchen Awards, bei manchen vielleicht weniger.
Ja,
ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da zu schauen gibt. Aber zuerst wollte Lino, glaube ich, noch ein Public Service Announcement loswerden, beziehungsweise hatte noch vor, nochmal auf das Topspiel der vergangenen Tage zu blicken.
Ja, wollte gerade sagen, wenn du es so formulieren willst, kannst du es natürlich. Ich hatte einfach nur kurz angekündigt, ja, dass das ja schon eins der Regular-Season-Spiele des gesamten Jahres war wieder. Wir hatten ja schon das erste Spiel zwischen Boston und den Nuggets, das auch schon richtig knapp war, wo wir auch schon einen Jason Tatum-Moment am Ende hatten, wo er den leider über KCP mit einem Fadeaway nicht reinmachen konnte. Ich glaube, es war damals für den Tie. Und jetzt hat sich das zumindest ein bisschen fortgesetzt, dass wir einmal zumindest auch einen Clutch-Moment hatten, bei dem Jason Tatum leider nicht treffen konnte. Und ansonsten auch die Dominanz von Denver und vor allen Dingen auch von einem Spieler, nämlich Nikola Jokic, fortgeführt wurde. Das war ja wieder ein 30-Point-Triple-Double. Das war wieder nicht zu verteidigen. Die Celtics haben auch wirklich viel versucht. Also es war wirklich wieder ein hochklassiges Regular-Season-Spiel, würde ich sagen. Und eigentlich, wir nehmen zum Beispiel wahrscheinlich das Play des gesamten Spiels mit dem Alley-Oop von Nikola Jokic auf Aaron Gordon kurz vor Schluss. Da hat ja Kristaps Porzingis richtig gut verteidigt. Man sagt eigentlich auch immer so als Coach, wenn man jetzt einen Spieler dazu bringt, sich einmal zu drehen, ist es schon super, also so einen Spin-Move zu machen. Wenn man ihn dazu kriegt, zweimal das zu machen innerhalb von einem Play, dann umso besser. Aber dann haut der Joker halt trotzdem so einen Haken. Man dachte erst Wurf raus, aber ist dann doch der Lobpass wieder gewesen zu Aaron Gordon und das war ja vielleicht so ein bisschen der Dagger gewesen, auch wenn ja wirklich die Celtics auch nah genug dran waren, trotz nicht so gutem Shooting, trotz keinem guten Spiel von Jason Tatum, um vielleicht noch ranzukommen und vielleicht das Ding dann noch zu holen, aber es hat nicht sollen sein und wie gesagt, ich wollte einfach nur festhalten, dass es wieder ein sehr hochklassiges Regular-Season-Spiel war und ich auch Bock hätte auf das Matchup in den Finals. Was sagst du?
Bock auf dieses Matchup hätte ich zu 100.000%. Aber ich muss nur ganz kurz noch mal, ich weiß nicht, ob jetzt mein Kopf, mein Verstand mich Lügen straft, aber das war doch kein Alley-Oop. Das war doch ein Putback. Also, Jokic
hat... wir hatten zwei Aktionen. Ja, wir hatten einmal... Putback hatten wir einmal von AG, wo Jokic auf der rechten Seite des Korbs auch gegen Porzingis aufgepostet
ist und
den nicht getroffen hat. Und dann gab es einen Putback von AG, der auch wirklich monströs war. Ja, da könnte man auf jeden Fall auch sagen, es könnte auch
den hatte ich im Kopf.
Player of the Game sein. Ja,
ja, das und war dann, für mich nämlich Player of the Game.
Okay. Und dann am Ende gab es aber halt noch das Ding, wo sie eigentlich wirklich lange in der Uhr verteidigt hatten.
Ja,
und
ja,
dann Joker
ja
halt wirklich zweimal spinnen musste, Porzingis noch versucht hat, das Offensivfoul anzunehmen. Dann relativ spät, ich weiß nicht, welcher Help-Verteidiger noch dazugekommen ist. Und dann sah es halt wirklich so aus, als würde er irgendwie den Ball in Richtung Korb flingen und versuchen, wieder einen Wurf reinzumachen. Aber dann ist er perfekt gelandet bei Aaron Gordon, der ihn noch reinslimen musste. Das war die Aktion, von der ich sprach.
Ich hatte das andere im Kopf gerade und habe gedacht, warte.
Ach so, ja.
Weil das, ich habe das direkt mit Play of the Game assoziiert, für mich jedenfalls, diesen Putback. Da habe ich gedacht, hä? Das war ein Putback. Aber gut, jetzt gut, dass wir es noch geklärt haben. Ja, nee, das Spiel war geil. In letzter Zeit sowieso ein paar richtig gute Spiele, muss man sagen. Auch jetzt in der vergangenen Nacht. Das Lakers-Bucks-Spiel war nice, auch gerade das Ende war nice. Super viele Clutch-Plays im Endeffekt, vor allem dann auch noch Dinwiddie, Of all people, mit dem Defensive Stop, mit dem schönen Block gegen Dame, aber auch davor. Also gerade auch so, obwohl das für die gestrigen Verhältnisse eins der High-Scoring-Games war, war ja ein wilder Tag, was Low-Scoring betrifft gestern oder beziehungsweise heute Nacht, war es schon ganz geil. Da hatten wir einige defensive Highlights. Giannis hat Rui richtig schön gepflückt. Einmal hat AD Giannis richtig schön gepflückt. Und dann am Schluss dieses Highlight. Keine Dame-Time, sondern, wie habe ich gelesen auf Twitter, Spencer Winwiddie.
No shit. Ja, kann man mal raushauen.
Ja, ich den Namen wird er nicht lang haben.
Weil du zum Beispiel meintest, Low Scoring, habe ich auch gesehen. Warte, war das jetzt ein End-of-Game-Result, wo die Orlando Magic 74
Punkte hatten? Ja,
Mann. Dachte ich so, ich glaube, es war gegen die Knicks. Ja. Kann er jetzt eigentlich nicht sein im Jahr 2024. Aber ja, Offensive Struggles waren auf jeden Fall letzte Nacht da. Oder einfach Clamp-Down-Defense, wie man darstellen will.
Naja, Hawks, Memphis auch beide unter 100. Philly unter 100 geblieben. Das OT-Game, Minnesota auch nur 104 in Overtime. Ne? Also es war gestern ein bisschen, ich hab auf Twitter habe ich das schon gepostet und einer hat so geschrieben, die Spieler wollen, machen das absichtlich, die wollen nur nicht, dass Adam Silver ihnen die Corner Threes wegnimmt.
Stimmt, da gab es ein paar Gedankenspiele, ne? Und ja. Adam Silver meinte ja, irgendwas wird passieren und jetzt sind vielleicht die NBA-Spieler tatsächlich hibbelig, was passieren wird.
Back to 2004.
The good old times, ja. Yes, sir. Wer weiß. Ja, aber zu den Celtics, ich meine, Jason Tatum, 5 getroffene Würfe aus dem Feld und 5 Turnover, das macht jetzt nicht unbedingt einen Eindruck, als würde er da irgendwie nochmal in neue Sphären vordringen, was jetzt irgendwie solche Spiele angeht. Und auch insgesamt, ich weiß nicht mehr genau, welche Set es war, aber es war sowas wie gegen die Top 4 aus dem Westen haben die Celtics auf jeden Fall eine negative Bilanz. Ich würde sagen, sowas wie 2-5 oder sowas. Und gegen den Rest, passieren sie natürlich alles, inklusive auch Ost-Teams, die teilweise ja auch besser waren, als sie es jetzt derzeit sind, weil der Osten ja irgendwie kollektiv komplett angeschlagen ist mit Verletzungen.
Das stimmt.
Also das muss man ihnen teilweise schon hoch anrechnen. Aber sie strugglen halt schon noch gegen die Top-Teams aus der Western Conference. Deswegen bin ich auch noch nicht komplett über den Hügel sozusagen, was die Celtics als Nummer 1 Meisterschaftskandidat angeht zum Beispiel. Aber aus dem Osten gibt es, kann man alleine schon sagen, gar nicht genug Konkurrenz, um jetzt sie ernsthaft anzuzweifeln.
Dass stand jetzt kommt. Nicht. Nur die Miami Heat stand jetzt.
Ja, die machen natürlich Anstalten, ne? Und melden dann ein bisschen Ansprüche an.
Naja, aber sind wir ehrlich, auf dem Papier, klar, aber das war letztes Jahr auch schon so. Also deshalb sage ich jetzt halt die Miami Heat, die Boston Celtics sind nochmal ein Stück besser geworden als letztes Jahr. Noch souveräner. Die Mannschaft ist noch besser geworden. Allein schon durch Jrue Holiday, der nicht nur, vor allem natürlich, aber nicht nur defensiv eine Präsenz da bietet, die richtig gut ist, sondern auch offensiv, glaube ich, der beste, da sind wir wieder, Corner-Three-Punkt-Schütze der Liga ist, prozentsatztechnisch. Ja. Wir werden uns überraschen lassen, aber ein Team gegen im Westen müssen sie mindestens schlagen, höchstens und mindestens, sozusagen, um den Titel zu gewinnen. Wer es dann wird, ob es die Denver Nuggets sind, das sehen wir dann. Es scheint möglich zu sein. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie es ausschaut. Weil auch wenn Kristaps Porzingis eine überragende Saison spielt, von Jokic wurde ein paar Mal jetzt ein bisschen dem Fraß vorgeworfen, nenne ich es jetzt mal. Da gab es auch jetzt im letzten Spiel, im ersten Viertel war es, glaube ich, noch diese Aktion, wo er ihn so ein bisschen mit dem Unterarm wegpusht und dann sogar dankt. Ne? Da haben auch viele dann geschrieben, was habe ich gesehen, Shakula Jokic, weil es so ein bisschen aussah wie so eine klassische Shaq-Aktion, ne? Mit Masse rein, den Gegner an der Grenze zum Offensivfoul noch wegschucken, dass er hinfällt und dann das Ding stopfen. Das war schon so ein bisschen Jokic untypisch, nicht die filigrane Feder, sondern eher Bullyball, wie du gerade sagtest. Also ich bin echt interessant, aber ich meine, nicht nur die Boston Celtics können Nikola Jokic nicht stoppen. Ja. Da musst du halt irgendwie andere Mittel und Wege finden, das Spiel zu gewinnen und ihn halt lassen.
Was willst du machen? Ja, this just in, Nikola Jokic, relativ schwierig zu stoppen. Ja. Aber ja, da hatten sie auch irgendwie während der Übertragung was eingeblendet von wegen, wie viel mehr Triple-Doubles er in den letzten Jahren oder insgesamt in seiner Karriere hat im Vergleich zu Dunks insgesamt.
Ach krass.
Eine ganz witzige Statistik. Also ist dann tatsächlich eine Seltenheit. Aber ja, ansonsten.
Für einen fast Seven-Footer wohlgemerkt, ne?
Ja. Aber die Sprungkraft, die limitiert ihn dann vielleicht ein bisschen. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alle anderen. Ich meine, Aaron Gordon, bei ihm habe ich immer das Gefühl, der hat, ich will nicht sagen, den leichtesten Job der Welt, weil musst du auch erstmal haben, den Bounce zum Beispiel und auch dieses Verständnis mit Jokic zusammen, aber er kriegt die Dinger ja schon meistens spät in der Clock, wenn der Help-Verteidiger dann doch noch rübersneakt zu Jokic, kriegt er dann einen relativ leichte Tip-Dunks beziehungsweise halt Alley-Oop-Dunks.
Ja.
Und da wird er sich schon denken, so im Vergleich zu seiner Zeit bei Orlando zum Beispiel, als er teilweise recht viel auch von draußen selbst kreieren musste, denkt er sich, ah, okay, die so schön serviert zu kriegen, da kommt mir das LeBron-Meme, I'm thankful for this life oder wie auch immer das war. Kommt mir da ganz gut in den Sinn. Also der freut sich auf jeden Fall und defensiv ist es ja auch super. Also das ist der beste Spielertyp, den du so neben Jokic haben kannst, der halt ein Power Forward sozusagen ist, was die Defensive angeht, wie er im Buch steht, mit seiner Physis und so weiter und halt auch Center im Zweifelsfall verteidigen zu können. Also das funktioniert schon mega gut bei denen und ja, dann haben sie es teilweise auch versucht. Dieses Matchup war insgesamt ganz interessant. Jrue Holiday dann gegen Jokic zum Beispiel auf beiden Seiten, wo Jrue Holiday dann auch mal einen Stepback-Dreier mehrmals, glaube ich, sogar rausgehauen hat gegen Jokic, weil der ihn verteidigt hat. Also das kann man vielleicht für sich nutzen, wenn man die Celtics ist, weil Jokic muss ja irgendjemanden verteidigen. Aber hat dann ja letztendlich dann doch nicht gereicht und ja, deswegen ja, würde ich es weiterhin so festhalten. Die Celtics in den Top-Spielen bleiben sie uns noch ein bisschen was schuldig. Aber wir werden weitersehen, wie es sich
entwickelt. Ja, ist noch ein bisschen, ich meine, ist ja eh alles anders, wenn es dann in die Playoffs geht, wissen wir selber. Von daher, wir lassen uns überraschen und hoffen vielleicht auf ein Matchup der beiden dann im Mitte Juni, dieses Jahr ist später.
Ja, das wäre schon cool.
Alles klar, dann würde ich sagen, dann widmen wir uns doch mal diesen ganzen Awards. Ich würde auch wieder sagen, wie wir es die letzten Male gehandhabt haben. A, mit Countdown, falls es Unterschiede gibt. Und B, vor allem, ich würde sagen, wie machen wir es?
Das Beste zum Schluss?
Ja, bauen wir, lass aufbauen. Machen wir ein Crescendo sozusagen der Wichtigkeit. Und fangen an dann mit vielleicht Coach of the Year.
Why not?
Machen wir das. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da den gleichen Namen rauspussauen werden. Dann können wir das gleich mal machen. Und zwar in 3, 2, 1.
Mark Daigneault.
Yes.
Ich habe ihn jetzt mal so genannt.
Darfst du.
Ist natürlich schwierig, gegen ihn zu argumentieren.
Absolut schwierig.
Allerdings gibt es ja, ich würde sagen, eine relativ stabile Top 3, würde ich fast schon sagen. Weil ich habe einfach mal geguckt, okay, welche Teams haben über die ganze Liga die beste Bilanz und welche haben vielleicht auch noch mal ein bisschen das Narrativ dabei, dass man halt vielleicht vor der Saison nicht hätte erwarten können, dass sie da so weit oben stehen. Und da kommen dann halt einmal die Oklahoma City Thunder mit Daigneault in Frage und dann vielleicht noch mit Finch, die Minnesota Timberwolves. Und im Osten hätte ich jetzt noch Mazzulla mit den Celtics genannt, der natürlich auch der Konkurrenz komplett enteilt. Deswegen sollte man ihn vielleicht da auch auf dem Schirm haben. Aber ist vielleicht weniger überraschend als bei den anderen beiden.
Das würde ich auch sagen. A, waren die Celtics letztes Jahr schon Erste im Osten. Das ist halt auch was, das dann auch mit reinspielt. Und B, wie du gesagt hast, ist es unerwarteter bei den anderen beiden Teams. Vor allem bei OKC. Und es ist im Westen. Wir haben gerade schon gesagt, jetzt in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen verletzungsbedingt, aber über die ganze Saison hinweg auch bereinigt, was das betrifft, ist der Westen einfach kranker, um einiges kranker als der Osten. Und es ist um einiges schwieriger, den Westen anzuführen oder eine Top-Position im Westen zu haben, als eben im Osten, muss man fairerweise sagen. Und vor allem das Wie ist halt beeindruckend. Natürlich haben sie auch schon in einem echt guten jungen Chor, der halt sich selber immer weiterentwickelt, weil der eben noch so jung ist, mit tollen Prospects, noch ein absolutes Centerpiece dazu bekommen, das halt alles auch geändert hat, vor allem auch defensiv in Chet Holmgren, der halt wirklich auch eine brutale Rolle spielt. Plus hast du halt dann Shea, der nochmal einen nächsten Step gemacht hat und Jalen Williams, der halt mehr und mehr zu einem Star wird. Und das alles aber halt brutal gut gemanagt. Die spielen einen echt schönen Basketball, die spielen schnell, small. Es, so gerade so Drives und Kickouts und so, glaube ich, mehr als sonst überhaupt irgendjemand anderes. Sie sind defensiv richtig gut geworden. Die Schemes in der Defensive machen richtig viel Sinn. Nicht nur wegen Chad, sondern auch wegen eben halt Daigneault. Und das ist ein Team, dem ich gerne zugucke. Ich hoffe, dass sie es in die Playoffs translated bekommen. Das ist bei mir noch so ein bisschen das Asterix. Ich bin skeptisch, sowohl als auch, was Wolves oder OKC betrifft. Aber bei OKC habe ich noch ein Ticken größeres Fragezeichen. Ich hoffe, dass sie es mir anders beweisen.
Ja.
Und auch Mark Daigneault mir es anders beweist, weil das würde ihn quasi nochmal abheben von einem guten Coach in der Regular Season, der auch ein guter Coach in der Postseason sein kann. Ich möchte sie nicht irgendwie jetzt slandern, weil dazu haben sie mir keine Angriffsfläche geboten, aber ich muss es erstmal noch sehen. Und wenn ich es dann sehe, boah, dann, also in diesem Team gehört sowieso die Zukunft. Müssen wir erstmal so genau sagen. Der junge Chor ist so gut, die Verträge sind so langfristig noch. Plus, sie haben einfach jeden zweiten Pick der Liga in die nächsten 44 Jahre. Nee, ernsthaft. Also, selbst jetzt sind sie auch an einem Zeitpunkt angekommen, wo es nicht mehr um Picks horten geht, sondern wo es auch darum geht, halt dann mal 3 oder 4 abzugeben für einen Komplementär-Piece, auch wenn es dann nur eine dritte Option ist, die halt das Team weiterhin verstärkt. Und ich glaube, da ist Sam Presti auch schlau genug. Jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Coach, aber nur ganz kurz, weil das Gesamtgefüge ja eine Rolle spielt, die eben diesen Erfolg erst den Anfang sein lassen. Und das ist halt das Fundament, das jetzt gebaut wird. Da werden sie die nächsten Jahre aufbauen können. Und ich glaube, dass man OKC in den nächsten 4, 5 Jahren wahrscheinlich wirklich auf der Rechnung haben muss, wenn es darum geht, wer den Osten anführen kann. Westen.
Ja, und wer vielleicht sogar auch dann eine Meisterschaft holen kann. Aber wir schauen jetzt ja erstmal, und das wollte ich auch nochmal kurz einwerfen, ist er jetzt erstmal bei allen auch berechtigten Playoff-Troubles vielleicht, die wir möglicherweise sehen, geht es ja jetzt erstmal hier um die Regular Season. Und da hat er jetzt wirklich den Prototyp-Case überhaupt für Coach of the Year. Ja. Insofern, als dass es halt ein Team ist, was nicht so hoch eingeschätzt wurde vor der Saison und trotzdem jetzt sogar an Nummer 1 derzeit in der Western Conference ist, was ja wirklich absurd ist, wenn du die Erwartungshaltung dir anschaust. Also Leute mit kühnen Träumen hätten gedacht, vielleicht Top 4 oder sowas, aber viel mehr auf jeden Fall nicht. Und dann haben sie zum Beispiel auch eine Top 5 Offensive und Defensive, also auf beiden Seiten richtig gut. Und dann, du sagst es schon, das Krasse ist halt, der Veteran sozusagen im Team ist Shai Gilgeous-Alexander und der ist auch noch gefühlt ein Up-and-Coming-Star, klar, der macht jetzt schon seit ein paar Jahren solche Dinge, wie er es jetzt macht, inklusive einem MVP-würdigen Spiel, was er raushaut, aber ansonsten hast du ja gar keine Erfahrung wirklich dabei. Ja, du hast jetzt einen Gordon Hayward dazugeholt, aber der ist jetzt zu vernachlässigen, sowohl was jetzt den Anteil der Saison angeht, als auch spielerisch, was er bisher macht. Deswegen ist es schon extrem gut, was halt auch ein Dagnall da scheinbar macht mit dem Coaching-Staff, mit irgendwie Spielerentwicklung und so weiter. Klar, sie haben 1, 2 Schwächen vielleicht, dass sie im Rebounding und insgesamt so, was die Physis auf den großen Positionen angeht, ein paar Schwächen haben. Aber trotzdem sorgt es ja für extrem viele Regular-Season-Spiele, die sie gewinnen. Und ja, ist dann die Frage. Es wird immer wahrscheinlich Unerfahrenheit gegen Erfahrung sein in der ersten Runde der Western Conference Playoffs. Mal sehen, welches alternde Team da gegen sie spielen wird, letztendlich.
Ja,
da könnte natürlich Lakers oder Warriors könnte anstehen. Mhm. Und da muss man mal schauen, wie sie da so performen. Aber ja, diese Regular Season über alle Zweifel haben. Ich würde auch im Vergleich jetzt zu Finch, wenn man jetzt da ein bisschen drauf schaut, sagen, ja, die Minnesota Timberwolves waren ja letzte Saison auch schon in den Playoffs zumindest. Kann man jetzt oder sollte man vielleicht nicht zu sehr gegen ihn halten, aber ist dann vielleicht auch noch ein leichtes Argument. Und die Defensive ist halt die beste der Liga. Aber die Offensive ist halt middle of the pack, ist sogar leicht unterdurchschnittlich. Das heißt, ja, die Defensive ist dann vielleicht auch von einem Spieler beziehungsweise von dem Personal ein Stück weit ein bisschen getragen. Ich will nicht zu weit ausholen, weil wir ja noch einen Defensive Player of the Year haben. Aber ja, da auf jeden Fall.
Mit dem Block vorgestern muss eigentlich Anthony Edwards direkt Defensive Player of the Year werden.
Stimmt. Absurder Block, absolut absurdes Play.
Top, das war geisteskrank. Absurdes
Play überhaupt den ganzen Saison, würde ich sagen.
Und ich glaube, wenn er seinen Kopf nicht am Backboard gestoßen hätte, der war ja noch am Aufsteigen. Also ich glaube, der wäre wirklich aus der Arena rausgeflogen. Das habe ich noch nie gesehen, wirklich. Wahnsinn.
Bei dem Block stand er auch quasi komplett senkrecht in der Luft. Komplett quer sozusagen.
Absurd gewesen.
Das war wirklich brutal. Das
ist so dieses Flubber, weißt du? Ja, ja. Kennst du diesen Film noch? Mhm. Mit irgendwann ein Disney-Film, müsste in den 90ern gewesen sein, dieses Flubber, dass man sich so auch unter die Physik ballern kann und dann springst du halt, was weiß ich, wie hoch.
Ja, ja, gegen alle Regeln der Physik und so
richtig,
weiter.
Richtig, richtig.
Nee, aber ja, offensiv sind sie halt jetzt nicht Top 10 beispielsweise, sondern relatives Mittelmaß. Ja, da bist du halt auch ein bisschen begrenzt. Zum Beispiel haben wir ja schon den Fit zwischen Towns und Gobert angesprochen auf den großen Positionen und so. Also da will ich ihm jetzt auch keine großen Vorwürfe machen. Aber was der Gnott daher eben macht, ist dann eben noch beeindruckender, würde ich sagen.
Ja, jetzt wenn wir gerade schon so angeteasert haben, dann machen wir doch einfach direkt mit Defensive Player of the Year weiter. Das ist ja dann wahrscheinlich eine Sache, die uns schnell über die Lippen geht, mit dem gleichen Namen wahrscheinlich nochmal. Dann würde ich auch sagen, unser Defensive Player of the Year bislang, wohlgemerkt, in 3, 2, 1, Rudy
Gobert. Ja. Was soll man sagen?
Nee.
Ist schwierig.
Make the case.
Ja, das sollte ein leichtes sein. Ja, die Minnesota Timberwolves sind halt auch mit ordentlichem Abstand die beste Defensive in der gesamten NBA. Und Gobert, ja, du brauchst dir nur ab und zu ein paar Spiele anzuschauen. Die Leute dribbeln vielleicht in die Zone, schauen dann kurz in Richtung Korb, sehen dann die langen Arme von Rudy Gobert und drehen wieder ab, passen ihn am besten wieder raus. Oder wenn sie versuchen abzuschließen, dann tun sie das deutlich niedrigprozentiger. Das heißt, ja, er hat einfach einen riesigen Einfluss. Dann kann die Außenverteidiger, wie zum Beispiel McDaniels oder auch Anthony Edwards, wenn er darauf Bock hat, was eigentlich diese Saison ziemlich viel der Fall ist, können sie ziemlich Druck aufbauen auf die ballführenden Spieler und alles in Richtung Rudy Gobert funneln sozusagen. Und der räumt da einiges weg, beziehungsweise hat halt auch diesen Intimidation-Faktor, würde ich sagen. Das heißt, ja, da ist wirklich schwierig, was gegen zu sagen.
Mit Gobert auf dem Court, also das, um das mit vielleicht Zahlen im Vergleich der Liga mal ein bisschen noch zu untermalen, also versuchen Gegner die wenigsten Würfe aus der Zone aller Spieler in der Liga und wenn sie es dann doch versuchen, die gegnerische Field Goal Percentage inside von 6 Fuß, wenn Gobert verteidigt, auch die niedrigste. Also, sie wissen, warum sie es nicht machen sollen, und wenn sie es dann doch machen, wussten sie, warum sie es nicht hätten machen sollen. Ja. Sozusagen. Bei Gobert gefällt es mir halt doppelt momentan, weil er eben letzte Saison halt so durch den Dreck gezogen wurde. Von allen eigentlich, ne? Ich glaube, wir haben auch unser bisschen Dreck dazugeschmissen, sind wir ehrlich. Ja. Weil halt einfach, was Five First ist halt einfach immer noch eine Bank, ne? Mhm. Aber es hat halt ein Jahr gedauert, bis es funktioniert. Und jetzt ist halt auch wieder der Spieler, warum sie so viel für ihn ausgegeben haben. Plus, dieses Jahr ist er fast noch besser geworden, finde ich, als die Jahre zuvor. Weil er eben, ich meine, wir wissen alle, Post-Defense allgemein schon eigentlich so der Beste die letzten Jahre gewesen. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber er ist halt diese Saison auch ein bisschen besser geworden, was außerhalb der Postverteidigung betrifft. Also er ist jetzt, klar, bei einem Switch ist es schlecht, wenn du ihn irgendeinen Guard verteidigen lässt, das ist ja auch logisch, aber er ist so viel besser im Space geworden, als er es war, vor ja. allem letztes Jahr, aber auch schon bei Utah. Also er hat an seinem Game weitergearbeitet, auch offensiv ist es ein bisschen besser, zumindest als letzte Saison, er ist auf jeden Fall auch mehr involviert. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn Cat raus ist, wie das mit ihm weitergeht. Ich denke aber eher, dass, wie wir gestern auch gesehen haben, Naz Reid da so ein bisschen die größere Offensivrolle übernehmen wird von den Bigs. Aber einer, der sowieso schon einer der besten Verteidiger war, hat sich nochmal weiterentwickelt. Und ja, für mich gibt's da im Endeffekt, für mich die einzige Konkurrenz für ihn ist für mich Victor Wembanyama. Und da spricht halt der Rekord der Spurs eindeutig was dagegen noch. Mhm. Aber ich glaube, dass das sowieso Wembys Rekord oder Award für die Jahre sein wird. Der wird das oft gewinnen, schätze ich mal, wenn er so weitermacht. Von daher gibt noch Gobert sein. Wer übrigens sein Vierter und damit die meisten der NBA-Geschichte zusammen mit Ben Wallace und Dikembe Mutombo.
Nicht schlecht. Ja, aber
gute Namen.
Verwundert dann auch nicht wirklich, ne? So
dominant, er auch hin.
Über Jahre schon gewesen ist.
Er gehört auch hin.
Gerade in der Regular Season. Also, ja, ich will jetzt den Playoff Case gar nicht so sehr aufmachen, weil da ist er meistens auch gut in der Defensive. Da gibt es halt ab und zu dann eher Teams, die noch mehr offensiv gegen ihn schemen und ihn versuchen rauszuziehen und so weiter. In der Regular Season ist es noch schwieriger. Ja, ich würde auch sagen, auch wenn man jetzt zum Beispiel, ich gucke jetzt mal sowas wie auf Block Percentage zum Beispiel. Ja, da haben wir zum Beispiel Walker Kessler, witzigerweise auf Nummer 1, aber der kriegt halt ein bisschen weniger Minuten, deutlich auch wenn er schon seinen defensiven Ring-Einfluss zumindest hat. Und dann haben wir schon zwei Rookies, Victor Wembanyama und Chet Holmgren. Chet hätte ich hier tatsächlich auch genannt, weil ich dann auch auf so die Top-defensiven Teams geschaut habe.
Ja,
da haben
wir
dann Minnesota auf 1, genau, haben wir Cleveland auf 2. Da ist zum Beispiel auch ein Evan Mobley ganz gut dabei, aber hat halt irgendwie gut die Hälfte der Spiele überhaupt gemacht. Das heißt, damit fällt er für mich so ein bisschen raus. Ähnlich wie letzte Saison, da waren sie ja auch eine elitäre Defense und dann wusste man nicht genau, okay, wie sollte man das verteilen. Mobley war ja dann auch Top 3, glaube ich, im Defensive Player of the Year, aber zwischen Mobley und Allen zum Beispiel war man sich nicht sicher. Dann hast du Boston zum Beispiel auch noch in den Top 5, was die Defensive angeht. Da könnte man zum Beispiel jetzt einen Porzingis auch als Rim Protector könnte man einfügen und dann haben sie auch, aber vor allen Dingen auch gute Guard-Verteidigung in Drew Holiday und Derek White. Also das ist wahrscheinlich auch eher so ein, nicht so, so ein Ein-Mann-Ding, auch wenn, wie gesagt, die Perimeter-Verteidiger von Minnesota auch deutlich besser sind, zum Beispiel als die von Utah, es damals gerade in den letzten Saisons gewesen sind. Aber das, da würde ich jetzt auch nicht einen klaren Favoriten nennen, genauso wie bei Orlando zum Beispiel. Da haben wir jetzt auch nicht den einen einflussreichen Defensivanker oder sowas, wenn dann halt so Leute wie genau, wie ich sag's, wie...
Auch Franz.
Ja, Franz oder Isaac, der pro Minute halt auch defensiv mega gut ist, aber halt keine 20 Minuten dürften es sein, spielt. Und dann habe ich halt noch OKC in den Top 5 zum Beispiel defensiv. Und da hätte ich jetzt Chat auch so auf die Top 3 defensiv auf jeden Fall gesetzt. Also meine Top 3 wären dann Gobert an 1 und dann Chat und KP in irgendeiner Reihenfolge.
Ja, bei mir wäre Wemby auf jeden Fall auf der 2, weil einfach der Impact so krass ist, egal was das Team macht. Ich mache das Team raus bei ihm immer, weil er nicht unbedingt was dafür kann, zumal als Rookie nicht.
Ja,
und was er da individuell defensiv macht, mit einem Haufen G-Liga, ist halt Wahnsinn.
Nee, das stimmt. Ja, also kann man es auf jeden Fall auch sehen. Ja gut, aber bisher sind wir uns ja halbwegs einig, oder?
Ja, ich finde, bislang sind wir uns sogar sehr einig, aber das sind halt auch wahrscheinlich die mit der wenigsten kontrovers bietenden Awards bislang gewesen, oder?
Ich überlege mal, ob wir vielleicht für, lass es mal Most Improved sein.
Da könnten wir vielleicht was anderes haben.
Ja, ist die Frage. Aber wenn du es schon so sagst, dann bin ich mir nicht sicher. Egal, ich sag mal, unser Most Improved Player ist in 3, 2, 1. Kobe White.
Ach komm, Alter. Ich hab gedacht, jetzt Tyrese noch.
Ja, hätte ich auch fast gedacht. Ja, ich glaube, die Buchmacher haben auch Tyrese Maxey noch an Nummer 1.
Wir nicht anscheinend.
Wir anscheinend nicht, nee. Er hat ja seine 55 Spiele immer noch. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass er zu wenig Spiele hätte oder sowas. Und hat halt auch einen Punktezuwachs im Vergleich zur letzten Saison immer noch von knapp 6 Punkten. In letzter Zeit ist man vielleicht nicht mehr ganz so geil, auf ihn anzusprechen, wie am Anfang der Saison, wo es halt natürlich auch noch beeindruckender rüberkam. Jetzt hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, was ja eigentlich auch nicht gegen ihn sprechen sollte. Und zudem sind die Sixers halt jetzt auch kein gutes Team ohne Joel Embiid, was jetzt auch nicht für ihn spricht. Auf deiner Seite Kobe White, da kannst du jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Bulls das beste Team sind, aber er hat wahrscheinlich dann auch ein Team, wo man jetzt nicht erwarten würde, dass sie irgendwie höher sind als das, was sie jetzt gerade sind mit dem Play-in-Rennen, wo sie drin sind.
Und ohne Zach LaVine wohlgemerkt noch.
Genau, das zusätzlich auch noch. Und dann hast du halt in letzter Zeit gefühlt schon einige Clutch-Siege, die sie einfahren. Da gehört er dazu, da gehört DeMar DeRozan dazu. Da haben wir auch kurz auf Recording drüber gesprochen. Aber schwer wegzudiskutieren ist halt ein Punktesprung von 10 Punkten. Von 9,7 auf 19,7 habe ich jetzt hier. Überrascht mich, um ehrlich zu sein, auch.
Ja, plus das Ganze mit einem Bestwert der Karriere, also was die True Shooting Percentage betrifft, sprich Higher Volume heißt ja auch oft schlechtere Quoten. Bei ihm ist es das Gegenteil. Also er hat Higher Volume bessere Quoten. Plus Assist Rate ist quasi nach oben geschnallt. Ich glaube, über 7% mehr als letztes Jahr. Das sind alles, also er ist einfach, man hat es ihm ja oft schon zugetraut, vor allem offensiv, dass es ein guter Spieler werden kann. Und er hat halt irgendwie die ersten Jahre in seiner Karriere das nicht so ganz gezeigt. Jetzt hat er irgendwie den Schalter gefunden und ist auch vielleicht dort angekommen, wo die Bulls ihn gesehen haben, als sie ihn gedraftet haben. Relativ früh auch. Und ich sag immer, ich sehe vielleicht den MIP Award auch ein bisschen anders als andere. Sophomores sind bei mir sowieso raus, weil, dass die sich verbessern, ist fast noch logisch. Das heißt, so Second-Year-Player nehme ich nicht mit rein, weil sonst müssten wir auch über J-Dub sprechen. Aber die kommen bei mir halt nicht rein. Scotty Barnes war bei mir lange vorne, aber der hat jetzt auch durch die Verletzung dann einfach zu wenig Spiele. Und ich sehe es so, Spieler, die im Endeffekt schon auf diesem Level sind, wo sie fast Star sind oder schon Star sind und den nächsten Schritt machen von einem, ja, vielleicht Borderline-Star zu einem Borderline-All-Star oder vielleicht sogar zu einem All-Star oder von einem All-Star zu einem MVP vielleicht, wie jetzt bei Shea zum Beispiel der Aufstieg, ja, berücksichtige ich weniger als Spieler, die halt quasi wirklich fast aus dem Nichts kommen und zu diesem Borderline-Stardom sich schieben oder noch höher. Mhm. Das ist so, für mich ist so dieses Threshold eher Spieler, die man gar nicht auf dem Zettel hatte und dann auf einmal auf dem Zettel haben muss, als Spieler, die man sowieso schon auf dem Zettel haben oder hatte, die dann eben, wenn es meistens eben halt auch altersbedingt ist, nochmal den nächsten Schritt machen, wie jetzt auch Halliburton letztes Jahr oder dieses Jahr halt eben Maxey. Das ist ja auch erwartbar gewesen. Jeder hat vor der Saison auch gesagt, ja, Maxey wird auf jeden Fall ohne Harden jetzt den nächsten Schritt machen und wird die Leistung schon auch bringen, ne? Muss man fairerweise sagen. Und er hat das halt bestätigt. Und das ist schon geil und auch, dass er es gemacht hat. Aber von Kobe White hat halt kein Mensch gesprochen vor der Saison. Da hat jeder gedacht, ach komm, den kannst du knicken, genauso wie die ganzen Bulls, die kannst du immer noch knicken. Aber Kobe White ist halt jetzt trotzdem auf der Rechnung. Und deshalb bewerte ich das immer noch einen Ticken höher als Spieler, die quasi ihren vorgeschriebenen Progress gehen, auch wenn es vielleicht unfair ist.
Ja, ja. Na, wenn man jetzt den Case nochmal für Maxi machen wollen würde, dann wäre es halt schon, ne? Also das, was ich auch vor der Saison, glaube ich, war es zuletzt, meinte, dass er jetzt ja schon eine andere Rolle hat und in dieser Rolle halt auch schon gut aufgeht, ne? Dass er jetzt der primäre Partner ist, sozusagen auch im Pick and Roll und so weiter von Joel Embiid, während er in der letzten Saison noch teilweise davon profitiert hat, dass die anderen beiden, also inklusive James Harden, noch diese Anziehungskraft hatten und er dann halt mit seinem Speed auch in die Lücken rein rennen konnte teilweise mit Anlauf oder relativ leichte Catch-and-Shoot-Würfe hatte. Der Wurf ist halt immer noch höchst stabil, trifft er immer noch richtig gut, also 38% von 3 zum Beispiel und auch insgesamt zu Feld ist es echt weiterhin gut.
Ja,
ja, ich würde auch sagen, ein bisschen Recency. Ein Bias ist da wahrscheinlich schon
ist
dabei,
so,
weil halt wirklich Kobe White jetzt in letzter Zeit schon eine gewisse Story ist.
Und weil ohne Embiid die Sixers halt einfach schlechter sind als die Bulls.
Genau, ja. Was ja vielleicht teilweise, hatte ich auch schon teilweise diskutiert, ein bisschen unfair ist zu beurteilen, weil wenn du jetzt alles darauf ausrichtest, dass du einen Top-3-Regular-Season-Spieler überhaupt hast in Joel Embiid und dann auch alle Schemes und so weiter nach ihm ausrichtest und der dann wegfällt, dann musst du ja on the fly musst du alles anpassen und dann heißt es plötzlich, okay, hier hast du die Schlüssel zum Auto sozusagen, wenn du Tyrese Maxey bist und das dann mit Season sozusagen diese Entwicklung durchmachen zu müssen, auch nicht so leicht, aber ja, ich glaube, es ist ein Toss-Up, ne? Beide könnten es theoretisch holen, aber jetzt gerade mit dem Recency-Bias könnte Kobe White es tatsächlich holen.
Ich bin auch der Letzte, der sich beschwert, wenn Tyrese Maxey den Award gewinnen würde. So fair bin ich. Also er hätte das genauso verdient. Bin ich auch bei dir. Deshalb ist es mir bei sowas dann auch egal. Ich habe genau. Nur jetzt den Kobe White Case gemacht. Aber Tyrese Maxey hätte es auf jeden Fall auch verdient.
Ja, Scottie Barnes, ja, habe ich jetzt auch so als dritten Kandidaten reingeschrieben. Ne? Ist er immerhin jetzt auch, war es als Ersatz? Ist er doch als All-Star reingekommen, oder?
Ja.
Genau. Und ist dann von 15 Punkten, wo man auch in der letzten Saison gesagt hat, ah, okay, die Entwicklung ist minimal am Stagnieren und so weiter, beziehungsweise ja. Ist zumindest nicht so linear, wie man es sich erhoffen würde, was aber meistens auch nicht realistisch ist, let's face it, aber diesmal hat er jetzt wirklich den Sprung gemacht. Klar, jetzt sind halt auch ein Siakam, der sich positionell mit ihm ein bisschen gebissen hat und so, ein OG, sind dann weggegangen, dann halt noch mehr ist eine Rolle für ihn aufgegangen, die er dann aber auch gut genutzt hat. Insgesamt so Counting Stats mäßig auch 8 Rebounds, 6 Assists, sind ja auch eine Hausnummer. Also da könnte man ihn noch so als Dark Horse drin haben, aber ja, nicht als ernstzunehmenden Kandidaten für den Award.
Ja, weil er jetzt auch halt wahrscheinlich ausfällt bis Ende.
Ja.
Und dann halt auch deshalb. Sonst hätte ich ihn vielleicht schon auch mit drin genommen. Also für mich war er lange Frontrunner, muss ich wirklich fairerweise sagen. Ja, aber die Spiele reichen mir dann nicht mehr hinten raus, weil man jetzt schon absehen kann, dass es halt eben nichts wird.
Nee, genau. Dann bleibt uns noch, was haben wir denn noch? Rookie of the Year?
Haben wir noch. Das können wir kurz abhandeln. Aber gut, wir wissen nie. Du bist ja high on chat, von daher können wir das vielleicht dann auch.
Genau, unser Rookie of the Year in 3, 2, 1. Victor Wembanyama.
Ja, komm. Scheiß auf Chat. Nein, nicht scheiß auf Chat, Entschuldigung. Chat ist ein geiler Spieler, aber ist nicht mal ein
halt
Rookie. Ist ja noch nicht mal ein Rookie.
Ja, wir hatten letztens halt den Showdown, ne? Und ich meine, das sind halt wirklich so ein paar Sachen. Und auch teilweise diese Einzelspiele, ja. Die man einfach nicht eliminieren kann, auch aus der Erinnerung, ne? Dass man halt dann inklusive Wemby, Clutch Block als Nummer 15 Seed gegen die Nummer 1.
Das war ja nicht nur ein Block. Also, sind wir ehrlich. Das
let me snatch that, let me get that. Mit dem Motto, ne?
Das halt gegen einen Typen, der 7-2 ist oder so. Das habe ich noch nie gesehen.
Ja,
er auch nicht wahrscheinlich.
Nee, zur Fairness muss man sagen, Chat auch mit einigen geilen Aktionen
im
Spiel und auch insgesamt keinen schlechten Stats zum Beispiel. Aber ja, Wemby hat schon nochmal gezeigt, dass er da Ansprüche hat in Richtung Rookie of the Year. Und spätestens dann, weil es ja vorher noch wirklich diesen Case gab, den wir auch aufgemacht haben, teilweise. Von wegen Chat, einer der wichtigsten Spieler des besten West-Teams versus Wemby, ja, irgendwie so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil er natürlich einzeln mega glänzt und das in wenig Spielzeit. Aber die Spurs halt wirklich gar keine Siege holen. Dieser Vergleich war einfach schwierig, aber mittlerweile ist es so überwältigend, was Wemby macht als Einzelspieler und gerade auch in letzter Zeit, dass es da wirklich schwierig ist, ihn jetzt noch an Nummer 2 zu haben.
Das ist tatsächlich eher ein Award, der für Wemby und nicht gegen Chad spricht, weil ich glaube, in vielen Jahren wäre halt Chad Runaway-Sieger mit dem Award gewesen. Er hat halt einfach, so blöd sich's anhört, vielleicht das Pech. Letztes Jahr hat er den auch geholt, wenn er wirklich Rookie gewesen wäre. Aber er hat halt einfach das Pech, gegen das größte Prospect der letzten 20 Jahre zu spielen, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist er für mich. Und Wemby bricht halt im Endeffekt jede Woche einen neuen Rekord, den es noch nie gegeben hat, weil eben sein Spielertyp noch nie da gewesen ist. Und das macht's halt auch so besonders, diese Art und Weise. Ich lasse bei Rookie sowieso das Team raus, weil du kannst nicht unbedingt von einem Spieler im ersten Jahr erwarten, dass er das Team, das eh nicht gut war, komplett so, ja, renoviert in einem Jahr.
Das halt, würde ich normalerweise auch meistens, zumal halt auch die Top-Prospects meistens auch die Top-5 Draft-Picks sind, ja, in der Regel. Ne? In dem Fall ist es halt eine besondere Situation. Ja, Chad im zweiten Jahr eigentlich und dann halt bei so einem guten Team, das kann ich dann nicht komplett ausblenden. Ne? In einem normalen Fall würde ich dir
vollkommen fair.
In dem Fall würde ich es halt schon mit einrechnen zumindest, ne? Dass er halt wirklich einen guten Anteil daran hat, dass die Oklahoma City Thunder auch so weit oben stehen.
Ja, aber wenn man dann vielleicht noch auf Chad und Wemby blickt, du hast schon gesagt, wir haben vorhin schon den Recency Bias angesprochen und wir blicken auf die Entwicklung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Entwicklung bei Jack stagniert, aber die Entwicklung ist weniger, beeindruckend. Nicht beeindruckend ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, so wie Chad angefangen hat, spielt er jetzt noch. Also die Entwicklung ist in Nuancen vorhanden. Mhm. Aber bei Wemby passiert das ja gerade exponentiell. Jedes Spiel ist fast ein neues High. Dieses Kalenderjahr 2024, das ist brutal, was der da spielt. Ne? Also das gehört halt auch noch dazu. Und wirklich, wie ich gesagt habe, diese ganzen Rekorde, die er da jetzt aufstellt und bricht. Ich meine, wissen wir auch, das ist Rekord-Hunting von den Seiten der Medien, weil du natürlich auch Sachen dann skurriles. Erst der erste Spieler mit XXXX und dann auf einmal noch 5-3 dazu packst, ist ja natürlich der erste, weil welcher ist ja klar, ne? Aber
ja,
das darf man dann auch nicht überbewerten, weil natürlich irgendwie diese manchmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, was da so an Rekorden aufgestellt wird. Aber es ist halt trotzdem da. Ich habe eine Statistik, die ich noch sagen wollte, weil ich es einfach so unglaublich lustig oder ja, da sieht man, wie rigged die NBA ist. So, Punkt. Ja. Weil es gab bislang in der NBA-Geschichte, und das Spiel war noch nicht lang her, das war auch letzte Woche oder vorletzte, in der NBA-Geschichte gab es 3 Rookies, die in einem Spiel 30 plus Punkte, 10 plus Rebounds, 5 plus Assists und 5 plus Blocks hatten. Wemby ist einer. Mhm. Weißt du, wer die anderen beiden Rookies waren?
Boah, okay, habe ich jetzt gerade nicht, weil ich jetzt noch bei was anderem war, nicht perfekt mitgehört. 3er waren dabei, was war noch dabei?
Nee, 30 plus Punkte, 10 plus Rebounds, 5 plus Assists und 5 plus Blocks. 3er waren nicht dabei.
Okay. Boah, da wird's schon eng.
Ja, also
Hakeem vielleicht oder so.
Nee, weshalb ich sag, die anderen beiden waren Tim Duncan und David Robinson. Also immer wenn die Spurs neue Ära starten müssen und einen Nummer 1 Pick brauchen, kommt ein Jahrhunderttalent oder ein Spieler, der halt auf jeden Fall Hall of Famer und MVP-Kandidat ist, weil die anderen beiden haben es bewiesen. Wemby muss es noch, aber es ist schon wild, ne? Wenn du 3-mal in deiner Franchise-Geschichte als erster wählen darfst und die 3 Spieler bei rumkommen, muss man schon sagen.
Ja, das ist schon sehr skurril. Ich weiß nicht, was hier gerade in den Lüften rumfliegt, was ein bisschen den Sound kaputt macht, aber ich
habe ich gar nicht gehört.
Okay. Ah, okay, dann ist ja cool. Ja, ich würde halt ansonsten sagen, ne? Also ist ein Chat überhaupt in der Position, solche Stats aufzuweisen? Nein, ist er halt einfach nicht. Ne? Wir gucken zum Beispiel, und das deswegen würde ich sagen, okay, ja, muss man halt zumindest noch anerkennen, dass Chad halt nicht diese Rolle hat und dementsprechend auch nicht solche Stats machen kann. Er hat zum Beispiel eine Usage bei Basketball Reference von so 22%, während Wemby eine, ich glaube, für einen Rookie auch historisch hohe von so 32%, also 10% höher hat. Das heißt, wie viel er so halt Angriffe abschließt. Das heißt, ja, natürlich wird er dann nicht unbedingt natürlich wird er dann, weil das musst du schon erstmal machen, dass du die Punkte machst, dass du halt so produktiv dann auch bist, wenn du so eine große Rolle hast. Aber er ist schon eher in der Position, um halt solche Fabel-Stats auch aufzuweisen.
Ja.
Ne? Und die Oklahoma City Thunder brauchen halt jetzt im Chat nicht sowas, beziehungsweise haben halt einen klaren Go-To-Player in Shai Gilgeous-Alexander und dann eine zweite offensive Option in J-Dub, die er jetzt mittlerweile ist, dass Chat in dieser Rolle wunderbar funktioniert und das auch super so ist. Ich würde halt sagen, ja, Post-All-Star zum Beispiel, ne, da kann man ja so ein bisschen drauf schauen. Da ist Chat halt auch bei 19 und 9 Rebounds. Ne?
Auch stark,
ja. Schon
plus so Defense, bisschen, ja.
Genau, das zusätzlich auch noch. Aber ja, wenn man halt wirklich auf die Stats schaut, was du letztendlich dann ja auch irgendwie machen musst, dann guckst du halt auf Wemby, der halt da irgendwie bei 22 Punkten ist und dann auch 5 Blocks zum Beispiel, 5 plus Blocks pro Spiel.
Plus auch noch 2 Steals, ne?
Genau.
Dieses
dann denkt man sich halt irgendwann, okay, beziehungsweise vor ein paar Wochen dachte man sich, okay, das ist jetzt schon schwierig für Wemby aufzuholen, dafür müsste er schon Historisches machen. Ja, und was hat er gemacht? Er macht halt Historisches, ne? Deswegen muss man das halt anerkennen und sagen, okay, ey, dann ist er der Rookie of the Year und hat das auch verdient.
Hold my Cidre, oder wie auch immer der Franzose sagen würde. Nee, es ist ein wildes Rennen und wie gesagt, es ist mehr für Wemby als gegen Chet, weil Chet in vielen Jahren den einfach auch Runaway-mäßig geholt hätte. Ja. Was noch ein Punkt ist, haben wir ja jetzt angerissen, ich verstehe deinen Punkt voll und ganz und ich gehe da auch mit, dass die Usage eine andere ist, dass das Team eine andere Konstellation hat. Aber wenn du so guckst und Chat zu San Antonio holen würdest, dann wäre er nicht der beste Passer. Dann wäre er nicht, weißt du, so Sachen, wie es Wemby halt schon jetzt ist. Er wäre nicht zwangsläufig der beste Facilitator plus beste Defensive Player und beste Offensive Player.
Das ist halt schwierig zu vergleichen, ne? Wenn du halt jemanden einsetzen würdest woanders und so weiter. Ja, Wemby wäre natürlich auch sehr geil zusammen mit Shai Gilgeous-Alexander bei OKC. Würde dann aber auch weniger Counting Stats auflegen vielleicht. Wie dem auch sei, hätte eine ein bisschen andere Rolle. Chat, weiß man nicht, ob er dann vielleicht auch noch in seine Rolle ein bisschen mehr aufgehen würde. Klar. Aber kannst du jetzt nicht wegdiskutieren. Ist ja jetzt einfach nur so, wie es jetzt ist. Das heißt, immer schwierig. Aber man kann Cases hin und her wenden. Letztendlich sind wir uns ja dann doch einig, dass es Wemby jetzt
mittlerweile sein sollte. Für das, dass es so ein Jahrhundert-Rookie-Saison ist, gefühlt, ist es äußerst knapp, weil wir einfach zwei Unicorns haben. Das ist, von mir aus, gib ihnen auch beiden den Award. Kann man doch, haben wir das letzte Mal, glaube ich, gehabt mit Grant Hill und Jason Kidd, ist schon eine Weile her. Mhm. Aber wenn wirklich zwei so Jahrhundert-Talente auf einmal halt da sind und das so gut machen, ich glaube, keiner von beiden würde traurig sein, wenn er den teilen müsste. Also ich auch nicht.
Nö, denke ich auch nicht. So nach dem Motto, wo hatten wir es nochmal? Ich glaube, bei Olympia oder sowas. Irgendwo bei Leichtathletik hatten wir dann
das
auch.
Das war Hochsprung.
Ah, Hochsprung, genau, wo sie sich dann drauf geeinigt haben. Ja. Versuchen wir es jetzt nochmal höher zu springen?
Ja, nee, komm, beide Golden. Also, beide Golden. Ist geil. Okay. Der Italiener macht doch auch immer beim Celebrity Game mit.
Ah, ja, und haut mal einen Dank raus.
Immer Beispiel, wieder mal, ne? Genau.
Stimmt, nicht schlecht.
Gut, dann wollen wir zu dem sechstbesten Mann kommen.
Let's do it.
Ich glaube, da sind wir wieder unisono. Haben wir bisher noch keinen Unterschied gehabt,
oder? Ich glaube, leider noch nicht.
Ah, ich glaube, dann bleibt es auch dabei.
Ja, okay, naja, drei, gut. Zwei, eins, Malik Monk.
Ja. Da gibt es für mich keine andere Wahl. Und das bei dem Awards ist nicht mal knapp, finde ich.
Ja, ist wirklich schwierig, auch wieder dagegen zu argumentieren. Ich hatte höchstens noch ein, zwei Honorable Mentions. Letztendlich primär Norman Powell von den Clippers, den man da vielleicht noch reinnehmen kann. Der auf jeden Fall zum Beispiel, ja, nicht ganz so viel scored, aber dafür effizienter ist. Und auch wenn ich so in die Spiele reinschaue, dann macht er time and time again irgendwelche Klatsch-Dreier rein zum Beispiel. Ist auf jeden Fall auch ein Elite-Shooter, aber Malik Monk hat halt wirklich eine große Rolle. Ist gefühlt oft der 1B, die Closing-Option, auch bei den Kings, zusammen mit Aaron Fox, der aber teilweise in letzter Zeit auch ein bisschen angeschlagen war. Das heißt, Malik Monk immer wieder mit Scoring-Eruptions und macht es auch bei so einer recht klassischen, durchschnittlichen Effizienz für einen Microwave-Bench-Scorer, aber zum Beispiel auch, glaube ich, das Passing hat sich ganz gut verbessert. Ansonsten hat er halt auch die flashy Highlights, ne, mit wirklich wilden Stepback-Highlights oder so, oder auch Dunks und Finishes. Also allein das spricht auch zusätzlich noch für ihn. Ansonsten
hat
noch Naz Reid.
Den wollte ich auch noch nennen. Ah, okay. Das tatsächlich. Vor allem, weil er jetzt ja auch ordentlich noch dazu holen wird, wenn er so weitermacht wie gestern. Er kam ja von der Bank, glaube ich, Career High 34. Und ohne Cat ist es halt schon krass, wenn sie Kyle Anderson auf die vier packen und ihn von der Bank kommen lassen, dann könnte er einen Late-Season-Push noch machen für das erst- oder zweitbeste Team im Westen. Also muss schon, man auch sagen.
Ja, das ist auch schon nicht schlecht. Ja, aber man liegt
Ich glaube, meisten Fourth-Quarter-Punkte aller Bankspieler. Und ich finde, es ist halt auch immer, wie sagt man, es ist nicht wichtig, wer startet, sondern wer aufhört sozusagen, oder wer am Schluss, wenn es wichtig ist, auf dem Platz steht. Und das ist er halt, wie du gesagt hast. Es ist jetzt so, bei Sixth Man of the Year Awards ist es halt auch oft so ein bisschen Empty Stats Padding. So ist so. War schon immer so. Deshalb haben wir auch immer so Volume Scorer als Award Winner gehabt oder oft, ne? Und bei ihm ist es halt wirklich, er spielt nicht in Garbage-Time, weil er halt einfach quasi einer der fünf besten oder drei wichtigsten Spieler ist, wenn es in der Crunch-Time ist, ist so. Ja. Und das macht's halt auch noch mal wichtiger, finde ich, als irgendwie so aufgepolsterte Stats, die halt nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Er gehört zum Closing-Lineup. Er hat auch, darf man nicht vergessen, ich glaube, über 5 Assists diese Saison, ne? Das ist auch extrem stark. Ja. Seine Splits sind jetzt nicht die allerbesten, aber vollkommen in Ordnung. Wie du sagst, Naz Reid kann ich mir noch vorstellen, dass er da, wenn er jetzt wirklich noch so einen Late-Season-Push macht, noch ein Wörtchen mitreden kann.
Ja.
Vielleicht noch eine Honorable Mention, auch wenn er nicht eine Chance hätte, an Caris LeVert, weil die Cavs sind sowieso unterm Radar, die spielen eine gute Saison und er ist halt wahrscheinlich der Beste von der Bank kommt bei denen.
Ja.
Aber ja, kein Malik Monk.
Nee, genau. Ich glaube, das wird keinen Weg an ihm vorbeiführen. Bogdanovic zum Beispiel auch noch, was die Punkte zumindest angeht, ganz gut dabei, aber ja, die Hawks sind da, glaube ich, zu enttäuschend, als dass er da wirklich einen.
Hat er auch so viele Spiele überhaupt?
Super Case hat. Ich habe hier 46 Spiele zumindest von der Bank habe ich hier. Also zwei Drittel oder sowas sollen das sein. Und dann gibt es halt wirklich auch, habe ich mich wieder gewundert, wie viele Spieler es gibt, die wirklich relativ unterdurchschnittlich, was die Effizienz angeht, unterwegs sind. Zum Beispiel Tim Hardaway, der heiß gestartet ist, glaube ich, oder Jordan Clarkson, der auch recht viel von der Bank kommt, aber auch teilweise startet. Austin Reeves zum Beispiel, ja, ist auch teilweise von der Bank gekommen, aber ich glaube nicht genug, als dass er eligible wäre. Und da von der Bank eigentlich einen guten Job gemacht, aber ja, ich glaube, das wird Malik Monk sein.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass da wenig Diskussion geben wird. Yes. Weniger als, ich glaube, die Kronjuwelen sind noch übrig, ne?
Ja.
Weniger als beim MVP, glaube ich, wird es da Diskussion geben.
Mhm. Da gibt es zumindest noch Rest.
Sind wir ehrlich, da gibt es zwei Kandidaten, sind wir ganz ehrlich. Mehr gibt es nicht.
Ja, aber unser MVP in 3, 2, 1 ist und bleibt Nikola Jokic. Was sollen wir sagen?
Da lasse ich mich auch nicht auf irgendwelche Faxen ein, die dann Shay den Award geben wollen. Ist okay, mach das, aber ich nicht.
Ja, Shay, komm, lass ihn kurz honorieren.
Es sind tatsächlich zwei Spieler, die eigentlich nur Kandidaten sein dürften. Und Shay hat absolut einen Case. Punkt.
Nee, genau. 31 Punkte, komm. 5 Rebounds, 6 Assists. Auch extrem gute Effizienz. Sogar ähnliches True-Shooting wie Nikola Jokic, was absurd ist für einen Outside-Spieler,
der natürlich und viel gute in der Defense. Midrange macht.
Genau, gute Defense, auch viele Steals und Blocks teilweise. Und wie gesagt, das allein schon die Narrative ist ja auch absolut dabei. Er als sozusagen der Routinier, wie gesagt, als 25-Jähriger, ich bitte dich. Also das wäre wirklich auch sehr bemerkenswert bei
47
ihm.
Spiele mit 30 oder mehr Punkten.
Genau,
kannst ewiger du Thunders-Rekord heute Nacht aufgestellt, KD geschlagen.
Das bedeutet auch schon einiges. Das ist vielleicht nicht ganz, wenn man einen World-Rekord pulverisiert, aber knapp darunter anzusehen.
Prime KD?
Guck mal, das ist auch schon eine Hausnummer. Ja, genau, also wenn man jetzt den Case machen will, die sind ja auch über den Denver Nuggets zum Beispiel in der Tabelle der Western Conference. Ja, ja, genau. Wir haben jetzt zum Beispiel die Thunder und ein Spiel dahinter haben wir die Nuggets. Das ist die Frage.
Die waren gerade schon extrem Late Season Push, so ein bisschen, ne?
Ja, stimmt. Wobei die Thunder auch 8-2 in den letzten 10 Spielen sind.
Stimmt.
Dann ist die Frage. Die sind, glaube ich, die haben dann Race to the Finish. Aber ich glaube, die Thunder haben vielleicht noch einen größeren Anreiz, Nummer 1 Seed zu holen. Beziehungsweise, ja, kommt dann so ein bisschen drauf an, okay, wer ist dann möglicherweise das Matchup?
Das ist die Frage. Ich weiß nicht, also, wenn wir mal auf das Play-in-Rennen gucken, glaube ich, dass die Denver Nuggets gegen die Play-in-Teams besser matchen als OKC. Also, wenn OKC, das glaube ich einfach. Ich glaube, OKC spielt absolut lieber gegen Dallas oder gegen Sacramento als gegen die Lakers oder gegen die Warriors.
Ja, gerade gegen die Lakers, ne, mit der Nuggets, Physis von den Lakers, genau. Haben sie, glaube ich, nicht so sehr Bock drauf.
Und bei den Nuggets ist es, glaube ich, denen ist eh egal, weil Jokic alle frühstückt und auch bewiesen hat, dass er sowohl gegen die Warriors sowieso Matchup passieren, gibt's Draymond ist einfach zu klein, auch wenn er einer der besten Verteidiger überhaupt ist. Und die Lakers hat Jokic ein ums andere Mal aber sowas von kaputt gemacht. Ja, ja. Das heißt,
da haut er immer ich sling den jetzt einfach von hinterm Kopf mal in Richtung Korb. Und
richtig.
Der port dann immer komplett perfekt rein, den haut er dann immer raus, der komplett demoralisierend ist.
Genau.
Letztens auch wieder. Ja, nee, ich würde auch sagen, ne, Thunder, ja, vielleicht schauen sie dann in Richtung Ende der Regular Season ein bisschen drauf, dass sie den Lakers, weil die halt so physisch sind, und dann Chat wirklich ein bisschen vermöbelt werden konnte und am Korb aus dem Weg. Versuchen sie zumindest, den aus dem Weg zu gehen. Aber ansonsten, ja, genau, was die Nuggets angeht, da ist ja tatsächlich auch ganz witzig, dass Jokic on the record ist, scheinbar, gesagt zu haben nach dem All-Star-Break, hey, komm, let's turn it up a little bit. So nach dem Motto, wir wollen jetzt in Richtung Playoffs uns nochmal ein bisschen einspielen. Das heißt, vielleicht haben sie dann doch das Ziel irgendwie proklamiert, Nummer 1 werden zu wollen. In der Western Conference auch, was die Regular Season angeht. Who knows?
Vor allem Post-All-Star Jokic ist einfach nur wild, was er da gerade macht. Also das muss man wirklich sagen. Wenn, vielleicht nicht alle im Team, aber er hat auf jeden Fall 2 Gänge dazu gelegt. Und das ist schon wild, wenn du überlegst, wie gut er davor war. Mhm. Einfach trotzdem zu sagen, jetzt mache ich ernst. Und du warst davor schon der Beste. Ist schon einfach verrückt. Ja, und auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Stats gucken, was vielleicht halt dann auch oft für jemanden spricht, trotz Voters Fatigue oder wie auch immer man es nennen will, es wäre halt der Dritte in 4 Jahren und eigentlich wäre jetzt der Vierte in 4 Jahren sein müssen, Punkt, sind wir ehrlich. Egal, er führt die Liga an in Box Plus Minus, in Warp und das sind halt so Dinge, da achten viele Voter einfach auch drauf. Und das finde ich am krassesten, das Net-Rating mit On-Off ist mit Abstand das Beste in der Liga. Ich lasse dich jetzt mal schätzen, ich habe es extra rausgesucht. Denvers Net Rating per 100 Possessions mit Jokic um wie viele Punkte höher als ohne?
Da würde ich tatsächlich auch sagen, Mike Malone, du bist da doch am Manipulieren. Du setzt extra nicht so geile Backup-Center ein, wie zum Beispiel die Andre Jordan, damit das hochgeschnellt wird. Aber lass mich plus 15 oder plus 20 oder so sagen.
22.
Ah, okay, ja.
Schon das wild. Schlecht. Ja. Ist schon wild.
Genau, das hat er, glaube ich, Jahr für Jahr irgendwie dabei, weil sie in der Regular Season dann immer nicht ganz so tolle Backup-Center spielen lassen und recht viele, ich glaube auch All-Bench-Lineups und so weiter, wo es halt einfach irgendwie fast schon vorher klar ist, dass es nicht so geil funktionieren wird. Also da kann man theoretisch ein bisschen was in die Richtung vorwerfen, aber naja, werden sie nicht bewusst machen. Aber ja, spricht natürlich auch nicht gerade gegen Jokic.
Spricht nicht gegen ihn.
Nee, ja, diese Top 2, würde ich auch sagen, ist relativ in Stein gemeißelt. Ja. Und Jokic, ja, 26 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists, auch Tendenz steigend, würde man sagen, jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Also ja, klar, wenn man das Scoring einfach nur anschaut, dann ist er da ja ein bisschen weiter hinter anderen Kandidaten, auch andere High-Scoring-Spieler wie Giannis und Doncic zum Beispiel. Doncic, komm, zum Beispiel 35
Punkte. Die beiden Punkte kann man auch nennen, klar.
Ja, kann man zumindest so, weil es gibt ja dann immer so ein Top-5-Ballot, das dann auch von den Abstimmenden abgegeben werden muss. Und da schaut man dann vielleicht so ein bisschen drauf, okay, wer ist dann sonst noch so dabei? Ich glaube, die Top 2, wie gesagt, in Stein gemeißelt. Und dann Giannis Doncic und Jason Tatum.
Ja, ja, wegen den Celtics halt, ne? Also individuell würde ich jetzt sagen, nein, aber weil er halt der beste Spieler des besten Teams ist, ja. Und der beste Spieler des besten Teams ist es, auch wenn das gegen gute Gegner nicht immer zeigt, ist er trotzdem. Punkt. Also das lassen wir nicht, die Diskussion fangen wir auch nicht an.
Nö, genau.
Aber er ist jetzt keiner, der mit dieser Saison für mich einen MVP-Case haben sollte. Insbesondere, genau, wenn man bedenkt, wer die anderen sind. Giannis fliegt schon unterm Radar, aber das hat halt damit zu tun, dass halt die Bucks irgendwie mehr mit sich selbst zu kämpfen haben als mit allem anderen. Obwohl der Rekord weiterhin gut ist und sie trotzdem gut dastehen. Aber die individuelle Saison von Giannis ist eigentlich geisteskrank. Die ist fast besser als seine MVP-Jahre, muss man wirklich sagen. Wenn man nur auf guckt, wie Giannis isoliert von allem anderen spielt, ist es Wahnsinn. Und Luca auch natürlich historisch unterwegs, aber da wird der Team-Record und halt die Position der Mavs ihn abermals einschneiden. Und ich bin echt gespannt, wie lange sich das noch gefallen lässt. Also ich weiß nicht, ob es noch lange gut geht. Ich glaube nicht, stand jetzt niemals, dass Luca den Dirk macht und seine Karriere bei den Mavs beenden wird.
Er war auf jeden Fall frustriert wieder bei einem der letzten
Niederlagen. Zu Recht auch, Alter. Ja.
Die zuletzt 5-5 in den letzten 10 zum Beispiel, ne, wo es Anfang wirklich so gut ausgesehen hat.
Ja.
Nach dem All-Star-Break beziehungsweise nach der Trade-Deadline mit Washington und Gafford. Und seitdem ist gerade die Defensive, glaube ich, extrem in den Keller geschossen. Und es sieht einfach nicht gut aus, was sie machen. Teilweise noch gute Siege dabei. Ja. Zuletzt zum Beispiel auch, wo Kyrie dann auch einen Klatsch-Dreier rausgehauen hat und sowas. Aber nee, die Tendenz sieht schon nicht so toll aus.
Nee, die haben im Endeffekt diese riesige Chance Jahr um Jahr ungenutzt gelassen. Und die Mavericks haben es nie geschafft, irgendwie ein komplementäres Team um ihn aufzubauen, das auch wirklich nur eine Chance hätte. Weil er kämpft mit stumpfen Waffen, das muss man einfach auch so sagen. Und es tut mir auch ein bisschen leid für den Kerl, weil vom Potenzial her müsste er eigentlich jedes Jahr in der MVP-Diskussion sein und sollte er auch jedes Jahr drin sein. Es macht so viel Spaß, dem Kerl zuzugucken. Mhm. Klar, er hat auch ein paar Flaws, aber die hat jeder Spieler. Ich bin einfach ein bisschen frustriert, was die Mavs ihm halt angeboten haben, seit er eigentlich in die Liga gekommen ist.
Ja, nee, genau. Bei Jokic würde ich sagen, ne, ey, selbst wenn er da ein paar Punkte weniger macht als der Rest, muss halt teilweise nur auf den Eye-Test schauen und wie gut das Team auch gerade in der Crunch-Time immer wieder funktioniert und wie er jeden Ballbesitz einfach einen guten Abschluss für die Nuggets generiert in wichtigen und Clutch-Situationen. Und dann hast du halt andere Leute auch in der Crunch-Time. Okay, Jay ist in der Crunch-Time zum Beispiel auch super. Giannis, klar, hat irgendwie so ein bisschen diese Freiwurfschwäche, die ihm da ins Fleisch schneidet ein bisschen. Und bei Doncic, ja, ist halt alleine schon schwierig wegen der Teambilanz. Deswegen sind wir da auch beide bei Jokic.
Ja, klar. Vor allem, Eye-Test ist schon auch so. Und es gibt keinen Spieler, bei dem du das Gefühl hast, keinen anderen, bei dem es größer ist zumindest, dass du genau weißt oder dass du denkst, er weiß zu jeder Situation, was das Beste für das Team ist. Mhm. Nicht für ihn, sondern für das Team. Und das macht ja auch ein MVP aus. Also, wie er das Spiel liest, wie er Situationen schon erkennt, bevor sie eigentlich da sind, ist schon extrem wild. Dieser Basketball-IQ ja. von Nikola Jokic, selten beziehungsweise noch nie so gesehen. Also, ich muss wirklich sagen, diese Antizipationsfähigkeit, diese Spiellesensfähigkeit, die hat auch kein LeBron so wie Jokic. Das ist er für mich wirklich ganz, ganz, ganz vorne. Überhaupt, also geschichtlich gesehen, ist das ganz wild, was der da macht.
Ja, genau. Finde ich auch. Kann ich nur unterschreiben. In letzter Zeit teilweise 15 Rebounds, 14 Assists, 19 Rebounds, 15 Assists, 16 Rebounds, 16 Assists und dann halt auch in dem Statement-Game auch mit 12 Rebounds und nur 11 Assists. Versage. Nee, also das ist schon brutal, was er macht. Und dann kann man nur sagen, Shay, ja, in anderen Jahren hättest du den Award gerne gekriegt, auch das Narrativ und so weiter, passt ja super rein.
Ja.
Dass niemand so weit oben mit den Thunder gerechnet hat und du jetzt der Grund schlechthin bist, dass sie so weit oben sind. Aber komm, so ein Top-2-MVP-Finish kann man auch nach der Karriere, beziehungsweise ist ja noch früh bei ihm, kann man auch stolz drauf zurück raufblicken.
Ein Jahr wird er noch haben, nächstes Jahr zu gewinnen, bevor Wemby dann alle holt.
Passt zu deiner Brand, würde ich sagen.
Ich bleibe on Brand, Alter. Und dann nach dem dritten Consecutive MVP kommt dann das Wemby-Tattoo.
Das wäre wirklich konsequent von dir. Nee, das will ich dann aber auch passieren. Wirklich sehen.
Das wird niemals passieren.
Nee, aber ansonsten, ja, was gibt's überhaupt noch? Es gibt noch den Clutch Award.
Ja, der wird dieses Jahr an Steph gehen, würde ich davon ausgehen.
Würde man davon ausgehen, ne? Dann braucht man ja eigentlich auch wirklich nur auf die Clutch-Stats, beziehungsweise darauf zu gucken, okay, wer punktet am meisten und wer hat dabei auch noch eine recht gute Effizienz. DeMar DeRozan in letzter Zeit, hatten wir kurz ja. besprochen, auch mit dem Push. Die Chicago Bulls holen, wenn sie Siege holen, gefühlt immer nur Clutch-Siege. Und da ist er dann auch Fouls am Ziehen und Clutch-Buckets, N-1s und sowas am Reinmachen. Von den Punkten her, ey, da hat sogar Dame gar nicht mal so wenig, da hat der Dritt am meisten zum Beispiel in der Clutch, aber...
Ist ja auch Dame-Time, ne, die Clutch, ja. Das weiß man ja.
Richtig, von der Quote vielleicht nicht ganz so gut unterwegs. Ja, dass Steph Curry den Fade schon am Enteilen zum Beispiel 28 Dreier gemacht in der Clutch. Der nächstbeste ist dann Dame zum Beispiel mit 10 Dreiern.
Ja, das also, okay, ja, das ist schon
schwieriger
ein großer Unterschied.
Genau, give him the award, auch wenn die Warriors wahrscheinlich im Play-In landen werden.
Ja, da kann man mittlerweile von ausgehen. Ja, yes. Trotzdem. Was danach passiert, wissen wir auch nicht. Von daher ist ein Regular Season Award, gib ihm trotzdem. Er ist trotzdem im Most Clutch.
Das heißt Clean Slate oder was? Wir sind komplett.
Ja, eins haben wir noch, aber da haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen. Und wir können noch gucken, Executive of the Year kann für mich eigentlich nur Brad Stevens werden. Weil das Team so zusammenzustellen, dann auch noch mal den Drew-Trade so einzufädeln, davor mit die Derek White-Nummer, die Kristaps-Sache, es geht sich alles auf. Und klar, es ist leichter, ein Team besser zu machen, das schon gut ist, als ein schlechtes Team gut zu machen. Ja. Aber so signifikant zu steigern, die Leistung trotzdem nochmal nach einem. Und auch das Team zusammenzuhalten, weil das war ein Nackenschlag. Das muss man wirklich sagen. Die Celtics waren schon arg in den Trümmern nach der Game 7-Niederlage gegen die Heat letztes Jahr in den Conference Finals. Da wurde schon einiges hinterfragt. Da wurde auch wiederum Tatum Brown hinterfragt. Da wurde alles hinterfragt. Ja. Sie sind sich treu geblieben. Sie haben gesagt, nee, wir glauben an die Substanz. Wir glauben, wir schaffen es nochmal gezielt, das Team zu verbessern. Wir wissen nicht, ob sie wieder gegen die Heat aufs Maul kriegen und alles in Scherben liegt. Aber Stand jetzt glauben wir erstmal nicht, dass es so passieren wird und dass sie da aus dem Osten rauskommen. Spricht wenig dagegen momentan und das bedarf schon auch, ja, auf jeden Fall ein bisschen Applaus in Richtung von Brad Stevens.
Ja, er wird auch sagen, ey, ich meine, es ist jetzt leicht, das zu vergessen, aber vor diesen Spielen, zum Beispiel jetzt gegen Cleveland, wo sie einen Fourth Quarter Meltdown hatten und dann das Spiel gegen die Denver Nuggets, wo sie auch wieder verloren haben, auch wenn es ja da wirklich knapp war und sie es auch womöglich gewinnen hätten können, da hat man teilweise davon gesprochen, wow, wer soll überhaupt die Celtics aufhalten, beziehungsweise
Warriors Game.
Genau, wie das zum Beispiel, das war natürlich ein perfekter Anlass dafür, wo sie sie mit 50 weggehauen haben, wo man eigentlich sich gefreut hatte am Wochenende.
Ja, das war Sonntag.
Geiles Primetime-Spiel, irgendwie 19 oder 21 Uhr oder so.
21 Uhr.
Gutes was, ja. werden. Und dann eingeschaltet und dann kannst du wirklich nach zweieinhalb Vierteln kannst du schon komplett abschenken. Ey, da haben sie echt geil gespielt und dann haben sie auch nochmal ihr historisch gutes Net-Rating zum Beispiel, was man ja heranziehen kann, was so die besten Regular Season Teams of all time angeht. Haben sie auch nochmal natürlich nach oben schnellen lassen und waren dann irgendwie Top 5 all time zum Beispiel in Richtung der Prime Golden State Warriors mit KD und der Chicago Bulls damals, Ende der 90er. Also ist schon etwas, was man jetzt auch nicht komplett ignorieren sollte, auch wenn sie immer noch weiterhin ihre Probleme zeigen.
So
gerade schon gegen gute Teams in der Crunch Time.
Tatsache.
Yes, nicht gut.
Gut.
Aber ja, dann sind wir wirklich komplett unisono, was die Awards angeht. Aber ja, was soll man auch sagen? Wir können ja jetzt auch nicht auf Krampf.
Nö, genau. Wir haben ja auch andere trotzdem
Cases beleuchtet. Haben wir gemacht.
Genau.
Richtig.
Auch wenn wir da einigermaßen unisono durch die Show gezogen sind.
Genau, ich würde sagen, der knappste Award ist dann vielleicht sogar echt Most Improved, oder? Da könnten es wahrscheinlich die beiden werden, Tyrese, Maxi oder Kobe White.
Der knappste Award, ja, ich würde fast auch damit gehen, dass das der knappste Award sein wird, muss ich wirklich fast sagen.
Würde ich auch meinen. Naja, aber ansonsten, was sollen wir noch groß sagen? Außer, dass ihr gerne Liebe zeigen sollt auf Spotify und auf Apple Podcasts. Lasst die Sterne wie immer fliegen. Hilft uns immer wieder weiter. Und sonst, genau, es geht langsam aber sicher in Richtung letztes Viertel der Regular Season. Und da spitzen sich natürlich die Play-In- und Playoff-Races immer mehr zu. Deswegen, wir bleiben dran und melden uns wieder.
So ist es. Fundamental. Oh, my goodness! Hit that one from the parking lot!